Buenas noches. Ihr hört die in meinen Augen vielleicht netteste Hymne in La Liga, die vom FC Retafe. Mehr dazu gab es mal in einer unserer Patreon-Sonderfolgen. Ihr hört auch mich, den Nils. Ich bin am Anfang, noch fit am Anfang eines Fußballmarathons. Deswegen gebe ich gleich mal weiter ins nächste Stadion. Nicht zu Alex, also Achtung, weiter geht's. Von Getafe, die wie erwartet nur 0-0 gespielt haben gegen den Athletic Club, geht's jetzt nach Valdebebas. Ihr hört gerade Youth League und ihr habt gehört das 1-0 von Real Madrid's Juvenil A. Die brauchten Sieg gegen die Inter U19, um noch Erster zu werden. Also hier sieht's gut aus. Qualifiziert sind sie schon, also können wir schon weitergehen. Achtung, nächstes Stadion. Und wir sind im Bernabeu und hier ist das Spiel schon vorbei. Real Madrid hat Inter Mailand erneut mit 2-0 geschlagen. War ein nettes Spiel, tolle Stimmung im Bernabeu, absolute Champions League Atmosphäre. Jovic wurde besungen, Vinicius natürlich, Militao. Ja, und die Italiener, die können es einfach irgendwie nicht gegen die Königlichen. Hier gibt es noch Applaus von den Fans für Courtois. Casemiro bedankt sich da. Schönes Spiel. Schönes Spiel. Tja. Auch das Champions League ist angesagt auf meinem kleinen Spielmarathon. Achtung, womit es jetzt weitergeht. Ja, vom Bernabeu geht es jetzt in Spaniens fünfte Liga. Die heißt zwar Tercera División RFEF, ist aber eben die dritte Liga unter Verband RFEF, quasi dem DFB. Und darüber dann noch die beiden Ligen von der LFB, also der DFL quasi. Hier spielt Villaverde San Andrés, ein schöner Name, im Süden von Madrid. Fünfte Liga, neuer Ground für mich. Sehr schön. Es schlaucht langsam, ist ja jetzt Halbzeit bei meinem Stadionmarathon, aber ich gebe nicht auf, denn ich habe auch noch ein besonderes Highlight für euch. Aufgepasst, was jetzt kommt.
Soll ich jetzt wirklich so zynisch sein? Ich hoffe, ihr vergebt mir, liebe Barca-Fans. So klingt das. Das klingt ja eigentlich gar nicht so schlecht. Und so hässlich ist das Logo auch nicht. So klingt Europa League. Tut mir leid, der kleine Scherz musste sein. Ich hoffe, ihr bleibt jetzt dran, liebe Barca-Fans. Ich hoffe, ihr habt es auch verdaut. Ich bin hier Europa League in San Sebastian, in der Reale Arena. Manche von euch waren vielleicht beim Warm-up dabei. Ihr hört es im Hintergrund, das ist tolle Stimmung von den Basken. Die Basken müssen auch gewinnen. PSV ist zu Gast. Ein Unentschieden reicht für La Real nicht. Ja, und das ist so das kleine Highlight meines Stadionmarathons. Das ist jetzt die Nummer 5 von 7. Und hier eben im Anoeta. Tolle Stimmung. Aber das habt ihr ja vorhin vielleicht schon im Warm-up gesehen. Video auf unserem Instagram-Kanal. Vielleicht nehme ich später nochmal was auf. Aber hier geht es jetzt gleich los. Auf bei Reala! Und was ist das? Das ist nochmal Real Sociedad. Das ist der Abpfiff. Da, so klingt das Anoeta, wenn die Basken doch noch weiterkommen. Sie brauchen einen Sieg, gewinnen 3-0. Ordentlicher, spektakulärer Fußball mit wirklich tollen Heimfans. Super Stimmung. Jetzt singen sie wieder. Wow. Bisschen Gänsehaut. Also, liebe Leute, wenn ihr mal einen tollen Ground, ein tolles Stadion wollt, das Anoeta, die Reale Arena, kann ich nur empfehlen. Tolle Stimmung, tolles Spiel. Auf zum vorletzten Spiel. Was ihr hier hört, ist, dass die Stefano 2894 Zuschauer und Zuschauerinnen, so viele wie ich glaube ich noch nie gesehen habe, haben den Klassiko gesehen, den Klassiko der Frauen, aber mal wieder gab es für Real Madrid nichts zu holen. Auch der fünfte Klassiko ging verloren, trotzdem nicht ganz so deutlich, nur noch 1-3, aber es zeigt sich mal wieder, der FC Barcelona hat da die beste Frauenmannschaft, die sind ja, haben alle ihre 13 Ligaspieltage gewonnen mit 75-4 Toren. Da ging das heute noch glimpflich aus. Ja, Klassiko war jetzt angesagt und jetzt gibt's noch ein Derby. Yeah. nicht nur Derby, sondern Derby Madrileño. Real Madrid führt hier mit 2:0 im Bernabeu und das ist durchaus verdient. Wir sind ein bisschen von der Außenwelt abgeschottet. Keine mobilen Daten, das WLAN bricht ständig zusammen. Aber das Spiel läuft ja trotzdem flüssig. Eben das 2:0 passiert. Und die Stimmung? Königlich. Da können wir noch gleich drüber reden. Also ab ins Studio zu Alex. Das war's von meinem Stadionmarathon. 7 Spiele an 8 Tagen. Ist nicht ohne. Vamos.
Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu Tiki-Taka. Ihr habt es mal wieder gehört. Herr Nils Kern ist einfach mal wieder unterwegs. Treibt sich mal wieder in irgendwelchen spanischen Stadien herum. Genießt das Lotterleben in Spanien. Genießt vor allem den spanischen Fußball. Und in wie vielen Stadien er war, wird er uns jetzt gleich erzählen, denn er ist zurück in Nürnberg. Hallo Nils.
Ich bin zurück im kalten Grau durch tristen Nürnberg, Deutschland. Ja, hier wird man noch schief angeguckt, wenn man noch eine Maske auf der Straße trägt. Das ist in Spanien irgendwie anders, muss man sich wieder umgewöhnen. Aber ja, mein kleiner Fußballmarathon ist beendet. Heute nach 2 Stunden Schlaf, habe ja noch bis 3 Uhr nachts beim Derby gearbeitet und dann war ja heute noch UEFA-Chaos, also da viel zu bereden. Es waren am Ende dann 5 Stadien, habt ihr ja gehört, zweimal die Stefan, nur zweimal Bernabeu, aber auch Highlight dabei eben Real Sociedad, das Anoeta, da wollten wir auch unbedingt mal hin. Das erste Mal auch Tiki-Taka akkreditiert und da, um euch auch da ein paar Eindrücke zu geben aus dem tollen San Sebastian, wo, glaube ich, ihr habt gesehen in unseren Stories auf Instagram und Twitter und so weiter, wie da gejubelt wird nach dem Tor, alle hüpfen, alle feiern sich, es gab ja auch gut was zu feiern gegen Eindhoven, sah dann jetzt am Wochenende schon wieder ein bisschen anders aus. Aber ja, hat Spaß gemacht und wir hoffen natürlich auch, dass, egal ob Alex mal in Barcelona ist oder ich so in Madrid, dass wir da auch unseren Zuhörern, Zuhörerinnen da immer mal so ein bisschen was mitgeben können, zeigen können, rund um den spanischen Fußball.
Ja, ich war auch schon wieder sehr, sehr neidisch auf dich, um ehrlich zu sein, denn allein das schöne Europa-League-Spiel in San Sebastian im Anoeta, Real Sociedad gegen BSV Eindhoven, das hatte es ja ziemlich in sich, also aus spanischer Sicht natürlich. Schönes 3-0 gab es, Weiterkommen von Real Sociedad, tolle Stimmung. Das eine Video hast du, glaube ich, auf Twitter geteilt, ne? wenn ich das ja richtig in Erinnerung habe, wo da monstermäßig geile Stimmung war im Anoeta bei dem Tor, wo sich die Fans umdrehen und mit dem Rücken zum Spielfeld springen und feiern und singen. Ja, da war ich sehr, sehr neidisch. Ich war ja auch schon mal im Anoeta. Bei Barca gegen Real Sociedad vor, keine Ahnung wie vielen Jahren, 5 oder 6 Jahren, da gab es ein 0-1. Damals noch Tatanbahn. Das Anoeta war ja noch nicht umgebaut. Dementsprechend war auch die Stimmung nicht annähernd so gut, obwohl ja Real Sociedad gewonnen hatte. Aber irgendwie transportierte das Stadion überhaupt nicht rüber, so wie jetzt bei dir. Also von daher, ja, ich bin mal wieder neidisch auf deine spanischen Eskapaden.
Ja, vor allem nach dem Umbau lohnt sich, glaube ich, auch ein Besuch, weil ich glaube, die haben so eine spezielle Dachkonstruktion, dass wenn da der Wind drüber pfeift, dann hört man quasi den Ozean. Das sind irgendwie so kleine, verschiedene, kleinteilige Elemente, die rasseln dann irgendwie, wenn der Wind drüber geht, und dann ist es so wie, dann klingt es wie der Atlantik, der ja nur 2 Kilometer vom Stadion entfernt ist. Also, dass man da irgendwie das, glaube ich, so bewusst so gebaut hat. Man denkt sich die ganze Zeit im Stadion so, boah, wo kommt hier die Welle? Muss ich jetzt meine Schwimmflügelchen anziehen? Aber irgendwie da auf jeden Fall das Anoeta empfehlenswert. Da natürlich auch nochmal muchas gracias an den Verein selbst, Real Sociedad. Ich habe mich ja mit Tiki-Taka akkreditieren lassen, also da hat man uns zugelassen, sag ich mal. Und ja, hat sich gelohnt. Wir haben natürlich auch noch Mario Götze gesehen, aber der hat jetzt keinen so großen Tag gehabt. La Real ja teilweise beeindruckend gewonnen. Aber ja, war ja auch noch ein deutscher Schiedsrichter im Fokus, so der Herr Zweier mal wieder, hier noch so eine zweite gelbe Karte bei Eindhoven. So, ja, alles nicht so ganz super glücklich, aber im Endeffekt verdient der Sieg. Und ja, jetzt La Real weiter und da geht es ja jetzt gegen RB Leipzig. Da kannst du ja dann hinfahren, um da mal La Real zu sehen.
Ja, mal gucken, ob ich das mache. Wenn, dann würde ich eher hinfahren. Also das Spiel ist auch knackig. Muss man auch sagen. Wobei wir sprechen ja über die Europa-League-Auslosung etwas später, denn da war ja noch ein anderer spanischer Verein beteiligt, den ich jetzt hier gar nicht näher aussprechen möchte.
Europa-League,
Aber es sind übrigens kurz noch, bitte, kurzer Abstecher nach San Sebastian, wenn du da schon hingefahren bist. Hast du die spanische die baskische Miniaturküche, diese Pinchos, hast du die genossen? War das gut?
Junge. Ich weiß gar nicht, wo ich anfange oder wo man da bei diesen Pinchos, bei diesen kleinen Tapas anfangen soll. Welche man nehmen soll als erstes, das ist schon beeindruckend. Eindruck. Man hat erstmal die Theke vor sich, die ist voll mit ganz verschiedenen bunten Dingern, egal ob Meeresfrüchte und hier irgendwas aus einem Seeigel habe ich gekratzt, aus einem Monsterkrebs im Kopf habe ich was rausgekratzt, das klingt jetzt komisch.
Geil,
kalte, richtig, richtig beeindruckend. Auch der Wein, wie heißt der Weißwein?
Chacoli. Haben sie Chacoli. Den auch so ein Meter Entfernung eingeschenkt? Ja. Also ich kann mich erinnern, zu meiner Zeit war es auch so, dass du gehst in so eine Bar oder Restaurant und das ist auf der Theke wirklich alles ausgebreitet. Ne? Mhm. Und dann kannst du aussuchen, du zahlst pro Pincho, also pro Stück, dass du 3-4 Euro isst. Es gibt aber auch noch andere, da bestellst du richtig. Also dieses, warst du im Bordaberry? Nee, da warst du nicht drin.
War nebenan in der Sportarena.
Weil da ist es so, da bestellst du wirklich wie bei so einem kleinen Imbiss und da macht er dir halt so eine Mini-Lasagne einfach, die halt grandios schmeckt. Mhm. Und er isst gerne einen ganzen Teller davon, aber es ist halt ein Pincho. Also es ist halt eine kleine Lasagne in so einer kleinen Tapas-Schale. Also die machen auch so wirkliche, echte Gerichte in ganz klein. Also an jeden Zuhörer der Tipp, der noch nicht dort war, San Sebastian ist absolut eine Reise wert, wenn auch nicht unbedingt im Dezember, denn bei dir hat es geschüttet und geregnet, ne?
Man ist ja schon von ausgegangen, so, das wird ein bisschen britisches Hamburger Wetter, aber es war schon nochmal der Wind so stark, dass man kaum stehen konnte, so vor dem Stadion, wie gesagt, der ist über das Stadion gepfiffen und wirklich, wie tweetest du immer, wenn es irgendwo redet, it's pissing cats and dogs, dieses Sprichwort so, war eine Erfahrung wert, also. Und dann war dann am Ende auch leider keine Zeit mehr, allein schon auf dem Hinweg. Da gab es irgendwo einen Erdrutsch, sodass die Zuggleise verschüttet waren. Also musste ich zurückfahren irgendwie mit dem Zug, 3 Stunden Verspätung. Konnte ich mir jetzt die Stadt und Strand nicht mehr groß anschauen. Aber ja, hat sich gelohnt fürs Spiel natürlich, für die Erfahrung an Noeta. Und ja, wie gesagt, wir konnten mal wieder ein bisschen was zeigen. Ihr habt es ja gehört, wie die Stimmung war.
Heißt aber, du musst doch wieder zurück. Also es lohnt sich ja, weil, ne? Scheiß Wetter gehabt, hier kaum was von der Stadt gesehen, warst ja nur, keine Ahnung, 15 Stunden oder so da. Also reingequetscht das Spiel. Von daher musst du einfach nur mal in Ruhe hin. Vielleicht ja mit Steffi sogar irgendwann wann auch immer.
Ja. Ich wollte das jetzt nicht übermäßig ausdehnen. Ich muss ja auch noch mal arbeiten, normal natürlich. Das war da jetzt nur so ein kleiner Abstecher, wo man auf der Zugreise ein bisschen arbeitet und im Stadion natürlich ein bisschen. Soweit zu La Real. Zum anderen Real Madrid kommen wir natürlich später noch. Wir haben eine pickepackevolle Folge natürlich, liebe Leute. Es geht natürlich auch um dieses Chaos bei der Champions League-Auslosung. Ich glaube, da warten einige drauf. Natürlich müssen wir auch noch mal thematisieren. Es ist passiert, der FC Barcelona ist ausgeschieden, wie vielleicht schon der ein oder andere befürchtet, erwartet hat. Es gab das Derby Madrileño, es ist in Valencia einiges passiert am Wochenende. Levante hat, wir können gratulieren, sie haben den Rekord geknackt. Da wird es einiges zu geben. Wir müssen auch noch 2 neue Patrons vorstellen, begrüßen. Das sind der Simon Gessner und der Julian Pollmann. Bienvenidos, herzlich willkommen.
Bienvenidos, danke für den Support. Sehr, sehr cool, dass ihr dabei seid. Patreon.com/Tiki-Taka-Podcast für all diejenigen, die es noch nicht wissen. Der Link, da könnt ihr uns supporten, wenn ihr wollt. Gibt verschiedene Kategorien, guckt mal rein. Ist auch wie immer in der Podcast-Description, im Podcast-Player aufrufbar per Link. Also herzlich willkommen an die beiden neuen Patreons. Einer davon ist Discord-Member, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche.
Simon,
Ich glaube schon.
Ja.
Also Zuwachs in unserer kleinen, aber feinen Community, und ich habe vorhin in unseren Discord-Channel geguckt, also manche Patrons haben je nach Kategorie Zugang auf unseren Discord-Channel, muss man dazu sagen. Da habe ich natürlich geguckt, da ging es ein bisschen hoch her während der Champions League-Auslosung, völlig zu Recht.
Johannes, der Lukas.
Und nicht jeder ist happy mit der zweiten Auslosung, so viel kann man schon vorwegnehmen. Wollen wir damit gleich anfangen?
Ja, komm.
Oder? Ja, komm, ne? Also, erste Auslosung, da war was falsch. Da hat sich das Man United los verirrt in die falsche, in die falsche Bowl. Ja. Und später kam es dann nicht mehr, wurde es nicht mehr rausgefischt, wo es hätte drin sein müssen. Also,
erst wurde auch schon via Real United zugelost.
Genau, weil es eben, weil derjenige, weiß nicht, wer es war, nicht Infantino, keine Ahnung, wer es war.
Was der Aschavi war.
Marchetti oder irgendwie, dieser Schweizer, glaube ich, hatte fälschlicherweise die United-Kugel mitgenommen, obwohl es hätte nicht dürfen. Mhm. Und reingelegt in den großen Topf. Aschavin hat dann Man United gegen VRL gezogen, das ging nicht. Und dann später, wo sie hätten Man United ziehen müssen, also mitnehmen müssen, um in den Topf zu legen, haben sie es vergessen. Dementsprechend hätte beispielsweise Atletico Man United gar nicht ziehen können, weil Man United fehlte. Ja. Also mussten sie das Ding wiederholen. Ja, und Real Madrid hat jetzt statt, wer war der Gegner im ersten?
Benfica.
Statt Benfica, genau, dem Barca. Die Barca rausgekickelt haben, haben sie jetzt einfach mal Messi, doch. Ramos, Hakimi, Navas und Co. gezogen, also ja. Paris Saint-Germain.
Lustiges ja, Spiel, lustige
nicht,
Paarung.
Nicht so geil. Hannes Walder, um jetzt einen Patron von uns zu zitieren, hat im Discord-Channel geschrieben, die UEFA macht sich nur noch lächerlich. Jimmy Moreno, den du ja getroffen hast, peinlich. Tja, also es ging heiß und hoch her bei der Auslosung.
Erstmal, ich glaube, den hast du jetzt verwechselt. Ich habe den Hector getroffen, Jimmy noch nicht. Hector war in Madrid.
Stimmt, ja, ja, Hector und Jimmy habe ich.
Aber ja, ich kann erstmal natürlich verstehen den Unmut, zumal ja auch Real Madrid wurde ja als allererstes gezogen, dann kam Benfica, also bei den Losen war ja noch eigentlich alles in Ordnung, alles rechtens, erst danach sind die Fehler passiert, trotzdem hat die UEFA gesagt, nee, alles nochmal komplett von vorne, was irgendwo vielleicht auch, ja komm, nachvollziehbar ist, du willst es dann einfach nochmal richtig machen, bevor du jetzt wieder sagen musst, ach nee, ist denn jetzt hier Benfica raus aus dem Topf und bla, es ist natürlich erstmal das gewisse Hammerlos und auch spannender, wo vielleicht auch nochmal mehr Leute einschalten. Das ist ja das, was Real Madrid wollte mit der Super League, gegen die Top-Teams spielen und jetzt haben sie das. Ich sag aber auch, ja, gut so. Also ich freue mich erstmal ein bisschen über dieses Chaos, was heute war, denn da steht heute aktuell die UEFA als natürlich großer Verlierer da und so ein bisschen vielleicht gibt es jetzt mehr Argumente pro irgendwie was Neues, so einen nicht ganz so intransparenten Verein wie die UEFA, nicht ganz so einen Chaos-Club. Also egal, ob das jetzt Super League oder was auch immer ist, deswegen hoffe ich auch, dass da Real Madrid jetzt nicht groß Einspruch einlegen wird. Man kann das kritisieren und so weiter, auch das Chaos generell. Aber ja, PSG ist für mich, ich habe es schon öfter mal gesagt, absolut schlagbar, weil sie einfach nicht so eine Mannschaft sind, wo wirklich 11 Spieler miteinander arbeiten, zusammenkämpfen, die Fehler des anderen ausbügeln, wie das, was jetzt Real Madrid zuletzt gezeigt hat. Egal, ob sie mal gewackelt haben gegen Sevilla oder jetzt auch bravourös eigentlich gegen Atletico. Da treffen für mich ein paar einzelne Stars, steven auch große Egos aufeinander, die sich vielleicht noch nicht ganz einig sind, wer den Freistoß außen da ausführen darf, auf jetzt eine Mannschaft wie Real Madrid, die schon seit Jahren eingespielt ist, jetzt nochmal eine neue Polierung bekommen hat von Ancelotti. Die 10 Siege in Folge. Also da schon mal absolut sportlich machbar und natürlich auch diese Brisanz. Also ich will jetzt auch wirklich sehen, wie Al-Khelaifi und Leonardo auf der Tribüne dann wieder wutverschnaubt sind. Und sie haben es ja schon 2018 versucht, da sind sie im Achtelfinale aufeinander getroffen. Ich war beim Rückspiel in Paris dabei. Das Stadion hat gebrannt, überall wurden Bengalos ausgelegt. So gefühlt hat da Al-Khelaifi überall selbst noch die Bengalos hingelegt, um ja irgendwie dafür zu sorgen, dass diese Spanier nicht weiterkommen. Aber nee, Real Madrid war auch da einfach besser, weil sie abgezockter waren, erfahrener, geeinter auch als Mannschaft. Und so, glaube ich, könnte das dann auch im Februar, März ähnlich verlaufen. Also man muss vorsichtig sein, ja, vor PSG, aber Real Madrid muss das eigentlich schaffen.
Also unser Patreon Lukas, der Madridista ist, nimmt es auch mit Humor. Hat gerade eben bei Discord geschrieben, Katastrophe, zu früh gefreut über Benfica, aber er macht eben einen lachenden Smiley dahinter, einen lachenden
Emoji. Hoffentlich noch keine Flüge nach Lissabon gebucht.
Von daher, ja, hoffentlich, das stimmt natürlich. man kann es auch mit Humor nehmen, bleibt ja einem kaum was anderes übrig, war ja korrekt, dass man das ganze Ding nochmal macht, denn überlege mal, du kannst ja nicht einfach irgendeinen Los draus lassen, so, Entschuldigung, war ein Fehler, passiert. Also, geht gar nicht. Ne? So, von daher korrekt, dass es nochmal durchgeführt wurde. Richtige Entscheidung, dass es dann natürlich ja, Real Madrid so hart erwischt ist. Einfach ja, Pech und Glück. Die Bayern beispielsweise statt Atletico, worüber sich, glaube ich, keiner der beiden Vereine und Clubs gefreut hätte, hat jetzt einfach Red Bull Salzburg bekommen. So. Also die sind happy, müssen hier, keine Ahnung, wie viele Kilometer sind das, 200 Kilometer nur weit fahren?
Die fliegen ja trotzdem, aber ja.
Vermeintlich den leichtesten Gegner vielleicht sogar erwischt. Also die sind glücklich über die neuerliche Auslosung, genauso wie Atletico wahrscheinlich glücklicher sein wird, denn kann ja argumentieren, mit Man United eher auf Augenhöhe gegen Barca hätte es, glaube ich, eine ja, weiß nicht, ob Packung, aber zumindest das Ausscheiden. Gegen Bayern, habe ich Barca gesagt, um Gottes Willen. Weiß ich gar nicht, bin völlig verwirrt. Gegen Bayern hätte es auf dem Senkel gegeben aus Atletico-Sicht. Von daher, ja, richtig, dass es neu durchgeführt wurde. Und über allem steht nicht Messi gegen Ronaldo wie vorher, sondern Messi und Ramos gegen Real. Messi und Ramos back im Bernabeu. Das ist eine Story. Lecco mio. Ich habe schon einen Tweet gelesen. Stell dir vor, Ramos köpft Real in der Nachspielzeit nach Vorlage Messi aus der Champions League.
Ja, ja.
Wow.
Das ist die Vorstellung natürlich katastrophal. Aber erstmal muss natürlich Ramos fit sein. Erstmal muss Messi mal wieder Bock haben. Der hat ja sein letztes Tor gegen Real Madrid erzielt, als Cristiano noch bei Real gespielt hat. Also vor dem mache ich mir jetzt noch gar nicht so viele Sorgen. Und ich glaube auch Kilian ist dann vielleicht schon offiziell Madrilener, hat vielleicht seinen Vertrag schon unterschrieben. Also mich reizt das schon, dass man das Real nicht nur Al-Khelaifi und Leonardo da das Viertelfinalticket wegschnappen können, sondern dann auch schon Mbappé, dass dann weiter PSG von der Champions League träumen muss. Ich sehe auch einfach nicht, dass Ramos und Messi da so identifiziert sind mit diesem Verein, dass sie da wirklich 100% geben und alles für dieses Spiel riskieren und opfern wollen. Also die würden schon, glaube ich, ganz gerne nochmal die Champions League gewinnen, aber ja, wenn halt PSG da ausscheidet, sind sie vielleicht auch nicht, geht jetzt auch, glaube ich, keine Welt unter. Also für mich ist das machbar. Auch Tom 17 hat uns da schon auf Patreon gefragt, von wegen, wie sauer bist du nach der zweiten Auslosung? Kommentar mittlerweile ist ja online auf realtotal.de, haben viele schon gelesen. Es hält sich im Rahmen, weil ich einfach ganz gut unterhalten wurde an diesem Tag von diesem UEFA-Chaos. Es war für mich ein Tag für Real Madrid, für mögliche Super League-Pläne und ein Tag gegen die UEFA, weil sie einfach auch sich da nicht gut angestellt haben und dann irgendwie das auch so gemacht haben, als wäre das irgendwie die Schuld von einem dritten Dienstleister da und nicht, weil da selbst der UEFA-Mann irgendwie falsch reingegriffen hat in die Loskugel. Also, naja, anderes Thema. Ich glaube aber trotzdem, Real Madrid kann das schaffen. Da es gibt auch eine erste Reaktion mittlerweile. Also Real Madrid wird keine Berufung oder so Einspruch einlegen, nicht die Anwälte einschalten. Aber Emilio Butragueño, das ist so ein bisschen der Leiter für institutionelle Beziehungen, der hat sich bei Real Madrid TV geäußert, es ist überraschend, bedauerlich und sehr schwer zu verstehen, dass es jetzt so nochmal komplett neu machen musste, obwohl Real Madrid und Benfica ja eigentlich ein sicheres Los hatten, aber ich finde es da ganz gut, dass man da jetzt nicht diesen Weg geht und da irgendwie die UEFA vors Gericht zieht. Man kann ja da einfach zuschauen aus der Entfernung, wie der Sturm über Nyon weitergeht, weil das war einfach Chaos und blamabel von der UEFA.
Tja, kommen wir mal zum Sportlichen, weil du gesagt hast hier, für dich ist Real Favorit, ne? Habe ich das richtig rausgelesen?
Ja, klar.
Stand heute würde ich das unterschreiben, also wenn dir die Paarung, ne, wenn wir jetzt Samstag oder nächsten Mittwoch spielen, wenn die spielen würden, würde ich sagen, Real Madrid in der aktuellen Form mit all der Abgezocktheit, mit all dem Selbstbewusstsein, ja, favorisiert. Auch bei mir, aber das Spiel ist Ende Februar und dann Mitte März, ne? Die beiden Spiele.
Ja.
Das ist noch sehr lange hin. Bis dahin kann einfach noch sehr, sehr viel passieren. Ich will jetzt gar nicht von Verletzungen so reden, sondern vor allem mit Blick auf PSG, dass die besser, ne, besseren Groove haben, besser zueinander finden. Aktuell ist das sehr, sehr viel Stückwerk, was ich so von PSG gesehen habe. Ein paar Spiele habe ich tatsächlich auch live geguckt. Entweder Sonntagabend oder sogar in der Champions League, so gegen City beispielsweise, sogar gegen RB Leipzig habe ich das ganze Spiel nebenbei laufen gehabt. Das war nicht gut. Ne? Also
Nizza und Lens haben sie jetzt nur unentschieden gespielt.
Ja, das ist nicht prickelnd. Von daher Stand heute, würde ich auch sagen, Real Madrid braucht sich da überhaupt nicht fürchten. Natürlich die großen Namen, Mbappé, Messi, natürlich auch Neymars. Bis dahin sollte er wieder fit sein. Aktuell ist er ja verletzt.
Ja, Februar ist da nicht wieder Geburtstag von der Schwester.
Weiß ich gar nicht. Ich glaube, die hat März, oder? Weiß ich gar nicht genau. So. Ja, also von den großen Namen aus der Angst, die können immer ein Spiel entscheiden, aber aktuell ist das einfach keine gute Mannschaft als Mannschaftsgebilde, wo einer für den anderen rennt und wo alle zusammen pressen und so, das ist einfach nicht gut.
Genau.
Von daher, Stand heute muss ich da real nicht verstecken, aber nochmal, bis Februar passiert noch so viel. Ich glaube, wir sprechen nochmal im Februar.
Ja, bis dahin kann Pochettino die Mannschaft zusammenschweißen, es kann aber auch bis dahin schon ein neuer Trainer da sein, der irgendwie mit den Superstars besser kann, mit diesen vielen Diven und Egos, aber ich habe da jetzt keine Angst vor, also es wäre jetzt auch eher vielleicht mein Wunsch gewesen, auf jeden Fall eher als Chelsea gewesen, die wollte ich um jeden Fall vermeiden, aber so Paris gerne auch einfach, um der Fußballwelt was Gutes zu tun, indem ein Scheichklub weiter vom Champions-League-Triumph verhindert wird. Aber gut, da dürfen ja trotzdem ein paar Barca-Fans jetzt irgendwie PSG zumindest die Daumen drücken. Was hat man noch? Champions League, um es nur kurz abzufrühstücken. Wir freuen uns natürlich, dass auch Villarreal weitergekommen ist. Auch wenn, ja, schaffen sie das gegen Juventus. Die sind ja auch am Kriseln, aber
Wird schwierig. Ja. Immerhin leichter als das vorherige Los. Das erste Los war ja Man City. Von Villarreal. Juve ist wahrscheinlich etwas machbarer als Man City, aber natürlich trotzdem brutal schwer. Ja, also ich fürchte, Villarreal schafft es nicht. Atletico ist für mich ein 50-50-Spiel gegen
United.
Manchester United. Auch da das aktuelle Atletico, da hätte ich große Sorgen.
Aber auch das aktuelle United.
Ja, stimmt schon, ja. Also Augenhöhen-Duell. Richtig krasse Statistik habe ich gelesen. Atletico Madrid ist seit 2014 in der Champions League immer gegen Mannschaften ausgeschieden, bei denen Cristiano Ronaldo gespielt hat. Ja, richtig krasse Stats. Einmal sind sie in der Gruppenphase gescheitert, das zählt also nicht dieses Jahr. Und ansonsten gegen Real Madrid. Ne, ja, zwei Finals verloren, plus einmal, was war es?
Halbfinale
war es.
Ja.
Und dann gegen Juve rausgeflogen. Ja.
2-0 das Hinspiel gewonnen und er macht dann drei Hattrick im
Rückspiel. Wo er sein Hattrick gemacht hat, ja. War das nicht sogar das Fallrückzieher-Tor? War das
gegen? Nee, das hat er mit Real Madrid in Turin gemacht.
Ach, das war ja, okay, dann habe ich es falsch, ja. Also auf jeden Fall mit Juve hat er auch rausgeschmissen. Ja. Ja, von daher Revanche. Ja. Für Atletico mehrfache Revanche-Chance oder auch es geht gegen den alten Angstgegner Cristiano,
ja,
ne?
Cristiano, ja, der hat schon gerne mal gegen Atletico getroffen, auch nicht nur im Wander Metropolitano, also ja, auch das Spiel dürfte man sich anschauen, ja, zu Sporting City, ganz nett, das dürfte dann vielleicht auch eindeutig sogar verlaufen, ich glaube Benfica, Ajax, vielleicht eher die 50-50-Sache, klar, Ajax auch sensationell drauf, aber warum nicht Benfica, was haben wir noch, Inter gegen Liverpool, muss auch Klopp lösen, oder? Da hat sich einfach, Inter hat irgendwie diese Champions League oder in der Champions League generell, die kriegen es einfach nicht hin, hat man jetzt auch im Finale gegen Real Madrid gesehen, irgendwie, da fehlt es am Abschluss, an der Präzision, da fehlt es auch ein bisschen, dass da die Nervenflattern dazukommen, dass man sich mal hier vielleicht einen Platzverweis holt, dass Vidal irgendwie blöd fault oder so, irgendwie diese Mannschaft, ich glaube, da ist dann jetzt auch Endstation im Achtelfinale.
Ich habe mal kurz nachgeguckt. Ich glaube, ich habe das Ausscheiden gegen Leipzig unterschlagen bei meiner Statistik, die ich da blind von Twitter vorgelesen und abkopiert habe. Gegen Leipzig ist Atelier auch ausgeschieden, ja, 2020, ne? Bei diesem Covid-Turnier in Lissabon war das, glaube ich, ne?
Stimmt.
Mit einfachem Spiel statt hier ein Rückspiel. Von daher ist dann das wahrscheinlich die große Ausnahme. Aber ja, unterm Strich bleibt Atletico gegen Cristiano, das ist ein historisches Duell. Oftmals mit schlechterem Ende für Atletico Madrid. Ich freue mich sehr auf diese beiden Spiele. Liverpool-Inter ist auch geil, aber da sollte schon Liverpool weiterkommen. Also es wäre schon, eine faustige Überraschung, glaube ich, wenn dieses starke Liverpool, wie gesagt, Stand jetzt, na, brutal gut drauf für mich, die vielleicht beste Mannschaft Europas mit ein, zwei anderen. Aber es ist eine absolute Maschine, von daher wird das für Inter, glaube ich, sehr, sehr schwer.
Gleiches auch bei Chelsea gegen Lille, weil Lille ist ja eigentlich nur weitergekommen, weil Sevilla nicht wollte und Wolfsburg irgendwie auch komplett irgendwie
verkackt aktuell. Naja, nicht wollte. Meinst du, die wollten in die Europa League, weil sie das Heimspiel, also das Finale, zu Hause haben?
Wer weiß. Ich glaube, sie sind nicht so undankbar. Aber wie gesagt, Lille aktuell auch nur Elfte in der Liga. Also die hatten diese sensationelle letzte Saison, wo sie irgendwie einfach PSGs Patzer ausgenutzt haben. Aber aktuell muss da der amtierende Titelträger von der Champions League das, glaube ich, souverän lösen. Abwehr ist ja immer noch sensationell unter Tuchel, von dem her kommt da auch bestimmt Chelsea weiter. Tja, und dann müssen wir auch noch ein bisschen in diesen anderen Wettbewerb reinschauen. Da sind ja auch noch ein paar Spanier vertreten. Wie heißt das? Europa League? Ist gar nicht so schlimm, was ich da bei Real Sociedad gesehen habe. Schon ganz netter Wettbewerb. Ja, oder fangen wir an mit dem Ausscheiden von Barca. War doch.
Ja, chronologisch musste schon. Eigentlich muss der chronologisch vorgehen. Ich meine, klar, jetzt kam erst die Auslosung zur Sprache bei uns, aber ich habe den Artikel geschrieben zur Auslosung und ich habe auch so angefangen, so von wegen, spätestens jetzt ist es wirklich bittere Gewissheit und Realität, dass Barca wirklich in der Europa League ist. Denn jetzt hast du die Auslosung gesehen, da war die Loskugel Barcelona und dann kam die Loskugel SSC Neapel in der Europa League Auslosung. Also spätestens jetzt ist man aus diesem Albtraum aufgewacht, um festzustellen, shit, das ist kein Albtraum, das ist Wahrheit, das ist Realität. Ja, wo soll man da anfangen, wo soll man aufhören? Irgendwo war es, wenn man ehrlich ist, ja, verdient wahrscheinlich. Also die Gruppenphase.
Zwei Tore, wenn du machst.
Zwei Tore gemacht gegen, vor allem gegen Dynamo Kiew. Ne? Du hast ja keine andere Mannschaft, gegen keine andere Mannschaft getroffen als gegen Dynamo Kiew. Und auch da immer nur ein Türchen. Also viel dünner geht es nicht, dass du, oder anders gesagt, gegen deinen vermeintlichen Rivalen um Platz 2, Benfica Lissabon, hast du in beiden Spielen kein Tor geschossen. Ja. das ist auch ein Armutszeugnis. Ja. Unabhängig davon, dieses 0-3 war zu krass, zu hoch. Ja, aber in beiden Spielen kein Tor erzielen, ja, gegen Benfica. Gegen Bayern sowieso, aber gegen Benfica, mhm, hör halt auf. Ey, das ist, ja, war halt leider zu wenig.
Bayern, ne? Die Bayern haben ja Schützenhilfe geleistet und wie erwartet ja auch Kiew und Benfica jeweils abgeschossen oder eben die Punkte abgenommen. Also die Chancen waren da für Barca, aber letztendlich war es dann das erste Champions League Heimspiel unter Xavi, wo man es dann verkackt hat durch dieses 0-0. Hätte man da irgendwie, ja, doch irgendwie noch gewonnen, hätte es am Ende gereicht, aber so sollte es einfach nicht sein. Und man hat dann der Mannschaft auch gemerkt in München, da hat dann auch kein Glaube wirklich dahinter gesteckt. Das war klar, dass man da irgendwie, ja, keinen Auftrag wirklich hat in München, auch wenn die irgendwie ohne Goretzka und so weiter angetreten sind. Der Unterschied ist zu groß, was aber nicht an sich jetzt nicht so tragisch ist. Zu Bayern haben viele Mannschaften einen sehr großen Unterschied. Auch Real Madrid hätte da, glaube ich, noch einiges aufzuholen, aber man muss trotzdem gegen Benfica irgendwie gewinnen und man muss diese Gruppe trotzdem als Zweiter abschließen, sich durchmogeln irgendwie. Aber nee, auch da der Xavi-Effekt noch nicht so richtig eingetreten. Dann geht es halt jetzt gegen Neapel. Gab es doch auch letztes oder vorletztes Jahr Gruppenphase?
Nicht Gruppenphase, sondern K.O.-Runde. 1-1 in Neapel, mhm, und 3-1 zu Hause gegen Napoli, wenn ich mich richtig erinnere, ohne nachzugucken, durch ein absolutes Messi-Wusel-Golasso, wo er da im Rückspiel im Camp Nou, ich glaube, keine Zuschauer, war ja auch schon Covid-Phase, meine ich.
Ja, stimmt.
Dann hat er sich durchgewuselt, lag zwischenzeitlich so halb am Boden, ist hochgekrabbelt, halb rechts im Strafraum, 3-4 stehen lassen, mit ganz tiefen Körperschwerpunkt rumgewuselt in Messi-Manier und das Ding dann, ins lange Eck geschoben. Mhm. Also auch da eine absolute Monster-megamäßige Messi-Einzelleistung, die Barca den Arsch gerettet hat, auf gut Deutsch. Denn auch da, aus der Erinnerung heraus, war das ein Spiel auf Augenhöhe. Vor allem mit Hin- und Rückspiel, aber du hast halt Messi, der den Unterschied gemacht hat. So, ja. Und jetzt ist er nicht mehr da, sprich, du hast deine Gruppenphase das erste Mal nicht mehr überlebt seit 20 irgendwas Jahren, weil dich Messi halt nicht mehr retten kann. Ne? So, also das eigentliche Niveau dieser Mannschaft ohne Messi hast du jetzt halt schmerzhaft gesehen und das könntest du auch schmerzhaft gegen Napoli im Februar sehen. Denn auch da, Stand jetzt, ist das absolute Augenhöhe. Das ist ein 50-50-Game. Da brauchst du dich nicht wundern, wenn du ausscheidest. Das ist der schwerste Gegner, der möglich gewesen wäre in diesen Zwischenrunden-Playoffs. Du konntest ja nur auf, also die Champions League-Absteiger konnten nur auf Zweitplatzierte aus ihren Gruppen treffen. Lazio wäre auch noch schwer gewesen. Ansonsten war Napoli für mich Praga, das Allerschwerste. Rangers, ja, Praga Rangers war möglich, Piräus war möglich, Dynamo Zagreb. Also ja, die hättest du alle, glaube ich, schon eher geschlagen. Und eher klar, aber Napoli mit Abstand das schwerste Los. Das ist ein wirkliches 50-50-Game. Also sehr, sehr schwer.
Mir war gar nicht bewusst, was jetzt auch ein entscheidendes Detail sein könnte. Ich war ja schon mal in Neapel, haben sie gegen Juventus gewonnen, sensationelle Stimmung natürlich. Und das Rückspiel ist ja dann in Neapel. Also auch da Barcelona mit so diesem Champions-League-Knacks, den sie gerne mal haben, dank Rom, dank Liverpool und so weiter. Auch Juventus ja das entscheidende Gruppenfinale noch verloren. Da kann, glaube ich, das Maradona-Stadion da auch noch entscheidend sein. Also
plus es gibt keine Auswärtstorregel.
Ja.
Die wurde ja abgeschafft. Sprich, die Mannschaft, die Rückspiel zu Hause hat, hat halt jetzt wirklich einen fetten Vorteil. Das ist echt ein Vorteil. Ohne Wenn und Aber, Champions League natürlich genau das Gleiche. Ne? Das ist einfach ein riesiger Vorteil, dieses Spiel ohne Auswärtstorregel jetzt im Rückspiel zu Hause zu haben. Ja, du sagst es schon, psychischer Knacks, lass die mal nur Hinspiel 2-1 gewinnen. So.
Ja. Kannst du dir nicht sicher sein.
Nee, also das wird wirklich, wirklich sehr, sehr schwer. Klar, ist jetzt noch eine Winterpause dazwischen, da muss man mal gucken, ob Barca irgendjemanden verpflichten kann, was sie so tun, denn sie wollen ja, das war ja direkt die Ansage nach dem Aus in der Champions League, hat der Laporta sogar ein Video gemacht, wir sind uns einig, wir müssen die Mannschaft verstärken, es ist schwierig, weil wir schlimme Gehälter übernommen haben, also wir als Verantwortliche, als Vorstand, aber wir werden alles Mögliche tun und wir sind uns sicher, dass wir es schaffen werden, dass wir die Mannschaft im Winter verstärken. Zitat Laporta. So. Also muss man abwarten. Vielleicht meinst du, Ferran Torres hat Lust auf Europa League?
Ja, oder Haaland, ja, genau. ja, da ist vielleicht die eine oder andere Leihgabe ist vielleicht drin, aber dass man da groß... Laporta hat ja auch schon angekündigt, Messi wird bleiben und wir werden wieder hier Erfolg haben und Champions League. Naja, das hat jetzt auch noch nicht so ganz geklappt. Und auch am Wochenende hat es mal wieder nicht geklappt. Also eigentlich hätte man sich fast gegen Osasuna da zu einem 2-1-Sieg durchgemogelt, aber am Ende hatte Jimmy Avila doch noch einen Paraden, dass auch selbst dieses Spiel ging 2-2 aus. Dabei hat ja Barca die letzten Jahre doch eher eine ganz gute Quote gegen Osasuna da doch irgendwie meistens gewonnen, aber nicht mehr das klappt mehr. Und da ja, gab es jetzt den nächsten Patzer und jetzt sind es 18 Punkte auf den Tabellenführer. Autsch, ein Spiel weniger immerhin, aber
wow. Ein Spiel weniger, aber das Spiel ist in Sevilla, also es könnte, ja. Es könnten gut und gerne 18 bleiben. Ne? Der Blick... Also du richtest den Blick natürlich auf Real Madrid, also von Barca auf Real Madrid, aber das ja, macht Platz man ja vier. Aktuell nicht mehr genau. Man blickt auf Platz 4, man muss also gucken, wo sind die anderen Kollegen. Ja. Also hier Real Sociedad, Atletico und Betis und auch Sevilla. Daran orientiert man sich. Auf Platz 4 sind es nur 5 Punkte, weil einfach auch Atletico und Real Sociedad taumeln. Durch die Liga taumeln, so muss man es ja sagen. Real Sociedad hat, glaube ich, jetzt 4 Spiele am Stück nicht gewonnen, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Sind es 4?
Ja, eine Liga. Schon, ne? Ja.
Und auch Atleti jetzt 2 in Folge verloren. Gegen Derby sprechen wir gleich drüber. Und davor gegen Mallorca. Also so viel besser sind die ja auch nicht. Aktuelle Form wohlgemerkt. Ne? Klar, bessere Kader etc. Aber ja, du richtest den Blick auf Platz 4 und Platz 3 natürlich, dass du dahin kommst und wenn sie sich verstärken können, ist das ein realistisches Ziel. Es wird schwer, es wird ein Kampf, es wird natürlich wieder viele Rückschläge geben, wie in Osasuna. Ja. Aber ich glaube, die Mannschaft nimmt das schon an. Man hat in Osasuna beispielsweise gesehen, dass er Vollgas gibt. Das ist wirklich schon etwas Positives, dass sie dagegenhalten, dass sie laufen, dass sie kämpfen. Das war ja auch nicht immer so der Fall. Also spielerisch war es wieder überhaupt nicht gut. Sehr, sehr viel Luft nach oben, liegt aber auch am Personal einfach. Also du hast ja vorne mit Esabde, mit Nico und mit Gavi mit 3, ich nenne es mal 18-Jährige, gespielt. Ne? 3 von 5 quasi Offensivspieler. Dann hattest du Luke de Jong, der gehört für mich eher zu Osasuna in den Kader als zum FC Barcelona. So. Ja,
Tausch mit Jimmy Avila, wäre doch nicht schlecht.
Würde ich sofort unterschreiben.
Sofort, ja klar.
Sofort. Da fahr ich nach nach Pamplona und fädel den Deal ein. Und dann hast du halt Dembélé, der wie viele Fußballspiele bestritten hat im letzten halben Jahr? 3 und keins über 90 Minuten so. Und das waren deine Offensivspieler. Also, ne? Nico, Gavi, 2 absolute Youngster. Dembélé, ein Dauerverletzter. Luke de Jong, der da nicht hingehört. Und Abde, der beste Mann sogar war. Also deswegen, die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Viel mehr geht aktuell nicht. Das klingt hart, das ist bitter. Ja. Das ist die Realität. Xavi hat das auch so gesagt. Ja. Wenn jemand jedes Spiel von Barca sieht, die Realität ist Platz 5 bis 8 aktuell. So. Ja. Und dann musst du halt gucken, dass du am Ende Vierter oder Dritter wirst. Und mehr wird nicht gehen.
Du hast was Richtiges angesprochen und um da auch, dass ich auch da auch mal was Positives mal wieder verliere über Barcelona. Thema Einsatz und Kampf, das hat mir schon auch eigentlich ganz gut gefallen. Also auch wenn man auf die Statistiken schaut, Osasuna hatte 42 erfolgreiche Defensivaktionen, beim FC Barcelona waren es 40. Das ist jetzt auch nicht unbedingt typisch, glaube ich, bei den Katalanen. Also auch da, es wird sich trotzdem noch reingeschmissen und die Jungen sind da, stehen auf dem Platz und geben wirklich sehr viel. Du hast in der Abwehr immer noch diese kleinen Aussätze, jetzt Umtiti durfte mal wieder ran, auch nicht so glorreich gespielt, dann ist natürlich auch noch ein bisschen das Glück vielleicht dabei. Das Busquets-Handspiel, wo dann danach das 2-1, glaube ich, entstanden ist, was sagst du, muss man das abpfeifen?
Nee. Das wäre eine Fehlentscheidung gewesen, wenn das gepfiffen hätte, weil Absicht ist das Hauptkriterium. Er zieht den Arm ja sogar weg, es gibt ja für ihn keinen Grund, den eigenen Schuss vom eigenen Mitspieler irgendwie mit der Hand spielen zu wollen. Es war ja kein Schuss des Gegners, wo du sagst, oder vielleicht überlegt er sich, ob er den Schuss blocken will. Nee, der ist da völlig überrascht, dass der Gavi, glaube ich, war es, einen absoluten Querschuss da durch den Querschläger, durch den 16er macht und zieht dann den Arm weg. Und allein die Wegziehaktion zeigt ja auf, dass du ja die Absicht hast, den Ball nicht mit der Hand und mit dem Arm zu spielen. Deswegen völlig richtig vom Schiedsrichter eingesehen. Natürlich bitter für Osasuna, weil es so klar war, ne? Weil der Ball da richtig dagegen klatscht und weil direkt der Konter zum Gegentor führt. Also, dass die Spanier da heißblütig reklamieren, die auf dem Platz und die auf den Rängen, ist natürlich verständlich mit Vereinsbrille, aber nee, das war der richtige Call. Okay. Von daher, ja, Glück hatte er eher ein bisschen Osasuna beim Ausgleich, denn so gut der Schuss von Jimmy Avia war, der war abgefälscht von Umtiti ganz leicht. Okay. Von daher, ja, aber unterm Strich, denke, verdient der Punkt, so ehrlich muss man sein, von zwei Mannschaften, die sich, und das tut weh, das zu sagen, aber die sich auf Augenhöhe duelliert haben. Und zwar nichts geschenkt, es ging hoch und runter, aber du hast da nicht gesehen, Barca ist so viel besser als so ein Mittelklasse-Club. Nee, das war leider irgendwo leistungsgerecht, muss man sagen.
Zwei Punkte trennen die beiden Teams ja auch nur, also ja. Schon verrückt. Aber wie gesagt, Leben, das sah in München nach einer toten Mannschaft aus, die nicht an sich geglaubt hat, die nicht irgendwie an die
Schmerzgrenze gehen wollte. Ja, da widerspreche ich auch. Ich fand, das Pressing hast du von der ersten Minute gesehen, dass Barca da direkt drauf will, was Xavi will. Sie haben das auch in allen PKs und so gesagt, sie wollen von Anfang an draufgehen. Bayern pressen, Bayern in der eigenen Hälfte attackieren. Piqué hat das gesagt, Xavi hat das gesagt. Das haben sie gemacht oder versucht zu machen, so muss man es sagen. Aber Bayern ist einfach zwei, drei Level aktuell besser, routinierter, besser eingespielter, besserer Kader, bessere Einzelspieler, besseres Konstrukt auch, eine Mannschaft, die sich blind versteht. Und selbst wenn die mit 80% spielen, wie es der Fall war, die sind so gut und abgeklärt, dass dieses junge Barca da nicht mithalten kann. Also, also an der Einstellung und am Einsatz des FC Barcelona lag es nicht. Ja. Aber viel mehr gibt die Mannschaft aktuell nicht her. Es müssen Verstärkungen her und dann schauen wir mal.
Na gut, dann schauen wir mal ein bisschen weiter rauf, die Tabelle, auch Thema Titelkampf, wobei Atletico ja auch nicht so weit weg ist, vielleicht haben die sich jetzt auch verabschiedet, das reden wir gleich, machen kurz einen Break, bis gleich. Das neue Megaspiel in La Liga ist nicht mehr unbedingt der Clásico, sondern das Derby Madrileño. Zumindest war es am Sonntagabend soweit. Da hat der aktuelle Tabellenführer den amtierenden Meister empfangen. Aber auch das war meiner Meinung nach teilweise war da ein großer Unterschied zu sehen, weil das Real Madrid teilweise sehr kontrolliert, sehr souverän gelöst hat, kaum mal gewackelt hat, auch in der Schlussphase nicht wirklich so, wie das vielleicht noch zuletzt gegen Sevilla oder auch Real Sociedad oder Bilbao der Fall war. Atletico da eines Meisters nicht unbedingt würdig und deswegen aktuell mit 13 Punkten Rückstand auf Real Madrid vielleicht schon fast verabschiedet aus dem Titelkampf. Kann auch viel passieren, die Saison ist noch lang, ja, die Phrasen kenne ich, aber das ist schon ein bisschen eine Machtdemonstration gewesen gestern, finde ich.
Die Saison ist noch lang, aber der Abstand ist sehr groß. Also 13 Punkte ist eine Hausnummer. Wenn es jetzt, weiß ich nicht, 8 wären oder so, okay, aber 13, ja, nee, ich sehe ich nicht mehr. Also für mich steht der Meister quasi fest. Nee, ohne Witz. Witz. Also Sevilla traue ich es einfach nicht zu. Ja. So, die sind ja noch am ersten dran mit, wie viel sind es? 6? Nee, 8
Punkte Rückstand.
8, also das haben wir die angesprochenen 8.
Aber auch ein Spiel weniger, ja.
Gegen richtig, euch. Also es könnten 5 werden, ja. Richtig. Aber selbst wenn es 5 sind, Sevilla traue ich das nicht zu. Für mich war bis zum Derby Madrileño der ärgste Verfolger Atletico Madrid, den ich es am ehesten trotz Rückstand, Punkte-Rückstand zugetraut habe, weil einfach der Kader grandios ist, eingespielte Mannschaft etc. etc. Du hast mal schlechte Phasen, aber das wird sich erlegen. Aber bei 13 Punkten, das ist zu viel. Ich sehe das nicht mehr. Von daher Real Madrid auch so abgeklärt, jetzt gespielt im Derby. Das war die Meisterabgeklärtheit quasi. Die Meisterroutine, die Meister selbst, das Meister-Selbstverständnis. Verständnis, wenn du so willst. Von daher, für mich wird der neue Meister Real Madrid halten. Nee, natürlich auch da wieder bitte, das am 17. Spieltag schon zu sagen, ist recht aus FC Barcelona-Sicht, aber alles andere würde nicht.
Dafür wird der Kampf um die Plätze 2 bis 7 umso spannender. Ist schwierig, das jetzt schon so zu sagen. Es können ja auch noch irgendwie, sollten sich da jetzt mal Courtois, Modric, Benzema bei der Belastung irgendwie langfristig verletzen, so wie das auch schon so ähnlich unter Carlo Ancelottis letzter Saison war, 14-15. Da hatte man auch eine sensationelle Hinrunde. Ja, da kam aber die Verletzung unter anderem Modric. Und dann ist man da in der Rückrunde eingebrochen. Das ist Ancelotti bewusst, hat er auf der Pressekonferenz auch gesagt. Und positiver eigentlich, dass man jetzt trotz dieser enormen Belastung, man hatte ja jetzt wirklich mehrere Topspiele gegen Bilbao, Sevilla, Inter und so weiter, da mussten ja trotzdem Modric und Alaba immer noch durchspielen und alle anderen und trotzdem hat es irgendwie gehalten, trotzdem hat man aktuell nur einen Verletzten, das ist Ceballos, der soll jetzt in der Woche ins Training auch nach und nach zurückkehren, ist egal, der wird auch irgendwann wechseln, also da schon mal leistet man scheinbar auch hinter den Kulissen beim Training irgendwie die richtige Arbeit, um da die Mannschaft weiter in der Spur zu halten. Mal gucken, wie das dann hinsichtlich Doppelbelastung im Frühjahr natürlich ausschaut. Sollte jetzt vielleicht auch Atleti oder Barca da auch irgendwie ausscheiden aus den internationalen Wettbewerben, ist das nochmal was anderes. Aber ja, wie du sagst, dieses Selbstverständnis eines Meisters, das hat Real Madrid aktuell. Dafür sind sie zu souverän, wie auch Kroos und Modric sich den Ball hin und her schieben im Mittelfeld, wie sie die Gegenspieler aussteigen lassen. Vinicius wieder zwei Vorlagen. Benzema kommt zurück für eine Halbzeit, macht so ein kleines Golazo, so diese Volley-Direktabnahme. Das Militao ist aktuell ja, vielleicht bestimmt einer der besten Innenverteidiger der Welt. Also es läuft einfach richtig, richtig gut. Ich war selbst ein bisschen erschrocken, fast ein bisschen wortkarg, wie gut, wie souverän das gestern lief und dass da Atletico, die hatten ihre Chancen, ja, kann man nicht komplett vermeiden, aber dass das dann so ein Unterschied war am Ende, Chapeau.
Ich habe ja auf Unentschieden getippt. Weiß gar nicht, was du. Hattest du auch Unentschieden?
Ich hatte 1-0 Sieg.
Ach, 1-0 Sieg. Ich hab wirklich einfach nicht nachgeguckt, was du getippt hattest. Ich hatte Unentschieden, weil ich eben dachte, okay, Atletico schlingert zwar durch die letzten Wochen, aber ich dachte, dieser Porto-Sieg, dass ihnen das einen Schub gibt und dass sie ja selbst wissen, wir müssen unbedingt, eigentlich müssen wir ja gewinnen, aber zumindest dürfen wir keinesfalls verlieren, weil sonst ist die Meisterschaft ja wirklich quasi futsch. Und deswegen dachte ich, Atletico wird sich da irgendwie in 1-1 erbeißen im Bernabeu. Und sie haben ja auch bissig angefangen, also ein bisschen ähnlich wie Barca in München, gute, weiß ich nicht, 10 Minuten, 15 Minuten, wo sie recht früh draufgegangen sind, aufmerksam im Mittelfeld dagegen gelaufen, aber die erste Chance war drin, auch da ähnlich wie parallel zu Bayern, Barca, erste Chance war drin und hab dann, scheiße, wir kommen nicht mehr hinterher, es geht einfach nicht mehr, also auch so ein bisschen den Glauben absolut an sich selbst verloren, gleichzeitig die andere Mannschaft strotzt voller Selbstbewusstsein und weiß, ihr könnt uns doch jetzt eh nicht mehr, wir lassen jetzt den Ball laufen und machen das locker. Und du hast Kroos und Modric angesprochen, fand ich auch grandios. Modric hat mir so, so gut im Derby gefallen, hat ja auch den Ball intercepted, also der Pass auf Asensio kam, glaube ich, von Casemiro, aber intercepted, abgefangen durch so einen Spreitschritt, war eben Modric mit seinen 36. Ja. Also ich fand Modric absolut sensationell, erst recht für sein Alter.
36.
Ja, von daher, routiniert, abgeklärt.
Der Benjamin Button des
Weltfußball. Ja, so ein bisschen tatsächlich, routiniert, abgeklärt, Benzema in toller Form, Vinicius in toller Form, die Spieler, alle.
Jetzt sogar Asensio scheint langsam wieder mehr in Form zu kommen, irgendwie das Vertrauen zurückzuzahlen. Auch das auf einmal war unter Zidane so nicht zu sehen. Und Ancelotti scheint überall so ein bisschen an den richtigen Stellschrauben zu drehen.
Da es bei denen allen so gut läuft, muss ich kurz fragen, was macht eigentlich Hazard so beruflich derzeit?
Oh, gute Frage. Will er vielleicht mal auf Friseur umschulen oder so?
Hat er, bei Bale weiß man ja, dass er Hobbys hat, ne? Golfen. Was macht denn Hazard so? Weil Fußball spielen darf er ja aktuell nicht, kann er nicht.
Darf er nicht,
Muss ja irgendwie eine andere Freizeitgestaltung, zumindest eine sportliche, wäre nicht schlecht, suchen, ne?
Sehr gute Frage. Ja, es gab noch vor dem Derby ein spannendes Interview, wo Ancelotti eben angekündigt hat, Hazard wird mehr spielen als jetzt zuletzt gegen Inter, wo er auch nur so einen Kurzeinsatz hatte. Ja, und dann durfte er sich, glaube ich, gar nicht warm laufen. Zumindest kann ich mich da jetzt nicht mehr erinnern. Er wurde auf jeden Fall nicht eingesetzt, also da auch kurios, weil in der Schlussphase wurde ja dann eben auch noch Rodrigo eingewechselt in der 87. So, ja, der hat genug Einsätze, da hätte man dann vielleicht auch, sprich, wenn man eh schon den Offensiven bringt, dann hätte man da auch gnädig sein können und Hazard bringen können, weil Ancelotti sagt oft, wir führen, da muss ich nicht Isco einwechseln, weil dann bringe ich eher einen Valverde, um irgendwie ein bisschen sicherer zu stehen und muss nicht viel nach vorne riskieren, aber so, wenn eh schon Rodrigo kommt, dann nicht Hazard. Ist kurios, ist so das Einzige, wo man sagen kann im Kader mit Isco auch, da scheint irgendwas, nicht so hundertprozentig zu sein, Bale weiß man ja auch und Isco eigentlich auch, aber Hazard kommt einfach nicht, findet einfach keinen Weg vorbei an Vinicius, der ist mit seinen 21 Jahren einfach auch so frisch immer, der braucht keine Pausen, der muss nicht ausgewechselt werden, der ist einfach zu gut und das hat man gesehen, zwei Vorlagen.
Ist jetzt nicht mal kurios, sondern das ist eine klare Aussage von Ancelotti, der es ja auch, glaube ich, auf einer PK gesagt hat, hier in meinen Plänen spielt er nicht so eine Rolle, es gibt andere, die sind besser, die ist so für mich gedacht, wichtiger, funktionieren besser im Spiel oder sind für mich die aktuell der bessere Fit in der Mannschaft. Genau. Deswegen kommt er nicht mehr zum Einsatz. Das ist ein klarer Fingerzeig. Vielleicht darf der Kollege Hazard ja am Sonntagabend, wenn es nur gegen den armen FC Cadiz geht, vielleicht darf er ja da 20, 25 Minuten oder vielleicht sogar von Anfang an und muss dann nach 60 Minuten gehen oder so. Aber das wäre doch ein Gegner, da könnte man ihn, auch ohne Spott übrigens, da könnte man ihn schon ein bisschen aufbauen. Denn ganz ehrlich, die Situation ist ja nicht schön. Ne? Also aus Hazard-Sicht musst du ja fast schon fragen, hier transferiert mich im Winter. Weil kann ja nicht sein, dass
kommt auf die Summe drauf an. Ja. Wenn da irgendwie Newcastle 40 bieten sollte, na gut, dann vielleicht doch.
Pass auf, Newcastle ist vor dem Abstieg, steht ja komplett vor dem Abstieg in England.
Was?
Mit ihrem, die sind die Letzte, Vorletzte irgendwie, also komplett unten drin, sieht richtig düster aus mit ihren saudi-arabischen Ownern. Die müssen also hier das Saudi-Money raushauen. Wie wäre es denn Doppelpack Hazard Coutinho nach Newcastle?
Vorletzter sind sie 10 Punkte, genauso wie Norwich. Ach du meine Güte. Ja,
die Blancos und die Blaugrana würden sich, glaube ich, über eine kleine Finanzspritze freuen. Die beiden Ex-Superstars könnten mal ein bisschen Fußball spielen, woanders, wo es ihnen vielleicht besser ergeht. Win, 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 sage ich da nur. Also, liebe Newcastle-Owner aus Saudi-Arabien, ruft doch mal in Madrid und in Barcelona an. Man nimmt den Hörer, glaube ich, gerne ab.
Ja, ich glaube, da würde jetzt keiner. Wie gesagt, die Summe muss schon irgendwo stimmen. Unter 20 würde man ihn nicht gehen lassen. Auch unter 30 kann ich mir nicht vorstellen. Aber seine Zukunft ist ja überschaubar. Vinicius wird natürlich bleiben. Mbappé kommt. Benzema hängt auch noch ein Jahr dran. Es bleiben sehr überschaubare Einsatzchancen. Und ich sehe bei ihm auch einfach nicht, dass er irgendwie im Training extra viel macht, die extra Meter geht, irgendwas ändert, Berater, Ernährung, was auch immer, um irgendwie zu zeigen, hey Trainer, ich will es wirklich, nimm mich. Aber nö, ist halt nicht. Also für den Eden sieht es da schlecht aus weiter. Wir haben noch Titelkampf generell. Wir müssen mal, glaube ich, Betis loben.
Das müssen wir unbedingt.
Die haben ja jetzt richtig einen rausgehauen am Wochenende. Also ich hatte auf Sieg gegen Real Sociedad getippt, aber dass es am Ende ein 4-0 wird, madre mia. Also Pellegrini hat Betis Sevilla da voll in den Griff bekommen. Wir haben schon öfter gesagt, die Defensive steht mittlerweile besser. Wenn jetzt auch Nabil Fekir seine Nerven in den Griff bekommt, sieht das gut aus. Juanmi ist jetzt nur Karim Benzema hat mehr Tore gemacht, 13, als Juanmi mit seinen 10. Vinicius hat auch 10. Also es gibt so viele Dinge, was man in der Mannschaft hervorgeben kann. Auch mal ein Willian José oder mal Borja Iglesias knipsen mal. Am Kanal ist wie immer gut. Jetzt Moreno, was glaube ich, hat einen Doppelpack erzielt. Also Tempo-Fußball, fast ein bisschen überfallartig. Da mit Begeisterung, auch den Fans im Rücken geht's einfach. Läuft gerade alles für Betis.
Läuft wirklich alles gut, Jahr. Ja. Richtig Rückenwind der Verein. Merkst du auch, wie dieses 1-0 im Camp Nou da wirklich den scheinbar die komplette Mannschaft da beflügelt, denen mega Selbstvertrauen gibt. Aktuell. Aus Basel-Sicht sagt man das nicht gerne, aber aktuell ein richtiger Champions League-Contender, der einem Angst macht. Mhm. So ehrlich muss man sagen, wie viele Punkte sind es nur auf Betis? Also Betis Dritter, 9 Punkte Rückstand hat der FC Barcelona auf Betis. Auch das ist eine Hausnummer, ne? Das ist nicht wenig. Also aktuell, musst du auch erstmal diese 9 aufholen. Von daher Betis auf absolut Champions League-Kurs. Auch verdient, wirklich den nächsten Step gemacht. Da muss man vor den Hut ziehen.
Ich glaube, ich hatte sie schon auf Platz 5 getippt vor der Saison, schon erwartet, dass es für sie noch ein, zwei Ränge raufgeht. Aber dann jetzt mit der neuen Doppelbelastung, sind ja jetzt wieder in der Europa League dabei, war ja vor Saison noch nicht. Respekt dazu und es gibt nur 3 Mannschaften, die haben zweistellige Siegesnummern, also Real Madrid 13 und dann eben die beiden Sevilla-Clubs jeweils 10. Das ist schon stark und bin ich gespannt. Weiß nicht, war das Derby schon in Sevilla?
Das hat Betis verloren, glaube ich. Das war vor 2 Wochen, 3.
Hat man da nicht sogar live aufgenommen? Egal. Gut. Für Betis läuft's. Real Sociedad jetzt eben weiter irgendwie auf dem absteigenden Ast. Die sind halt da mehr und mehr eingebrochen jetzt auch, obwohl Oyarzabal zurück ist, obwohl Oyarzabal gegen Eindhoven jetzt auch ein gutes Spiel gemacht hat. Irgendwie ist da so ein bisschen diese Magie weg. Es fehlen natürlich auch weiter Merino, David Silva, Nacho Monreal, Iarramendi natürlich. Da hat man immer viele Jugendspieler, die dann aushelfen müssen. Auch deswegen ist übrigens die zweite Mannschaft, die ja in die zweite Liga aufgestiegen ist mit Xabi Alonso, die sind glaube ich gerade vorletzt, weil denen auch immer die Talente abgenommen werden, sage ich mal, zur ersten. Also da läuft es für beide La Reals noch nicht so ideal. Aber egal, sie sind weiter in der Europa League. Sie stehen aktuell auf Platz 5. Das ist ja eigentlich so genau das, wo man sie erwartet, wo das Budget dafür da ist. Also wenn mehr geht, wunderbar. Aber ich glaube, Platz 5 ist so voll realistisches Ziel am Ende.
Mal gucken. Ja, so schaut's aus. Übrigens, schöne Geschichte noch aus dem Benito Villamarín, unabhängig von diesem 4-0. Also das war eine schöne Geschichte für alle Beticos, dass Betis da das Verfolgerduell gewonnen hat. Aber eine richtig, richtig geile Sache. Eine schöne Weihnachtstradition gibt's bei Betis. Und zwar werfen jedes Jahr die Betis-Fans Kuscheltiere rund um die Weihnachtszeit. Ich weiß nicht, ob bei mehreren Spielen oder nur bei einem ausgewählten, das weiß ich ja jetzt nicht, aber sie werfen Kuscheltiere aufs Feld. Und diese Kuscheltiere werden benachteiligten Kindern geschenkt. Also es wird dann organisiert vom Verein und dann kommen diese Kuscheltiere alle für einen guten Zweck zum Einsatz. Und wir haben es mit unserem Tiki-Taka-Account auf Twitter haben wir es geteilt. Absolute Szenen sind das. Wirklich grandiose Szenen, wie viel Hunderte, um nicht zu sagen Tausende Kuscheltiere da aufs Feld regnen. Also wirklich gibt ein wunderschönes Bild und auch ein super, super geiles Video, wie die ganzen Betis-Anhänger diese Kuscheltiere aufs Feld werfen. Ich glaube, in der Halbzeitpause war es. Grandios. Also guckt euch das an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Auf Twitter-Account TikiTaka-Pod gibt es das Video. Tolle Tradition. Ja, schöne Sache einfach, muss man sagen. Also bei Betis rundum wohlig all around.
Die Mannschaft der Stunde vielleicht da aktuell. Ja. Es gibt noch zwei andere Spiele, wo wir auf jeden Fall drüber reden müssen. In Valencia ist was passiert. Erstmal schon vor dem Anstoß. Da gab es mal wieder große Proteste gegen Eigentümer Peter Lim. Der lässt sich ja weiter nicht in Valencia blicken. Ist ja in Singapur. Und ich glaube, ich habe so gelesen, 10.000 bis 15.000 Fans da auf den Straßen, die dann eben gegen Peter Lim protestiert haben. Ihr erinnert euch noch, da von Peter Lim, die Tochter, tweetet gerne mal oder schreibt irgendwie eine Instagram-Story, das ist unser Club, wir können damit machen, was wir wollen. Jetzt in dieser Saison läuft es ja eigentlich wieder ganz okay. Sie sind jetzt auf Platz 7 geklettert, an Barcelona vorbei mit ihren 25 Punkten, weil sie haben gegen Elche gewonnen. Ist immer viel Drama dabei, speziell in den Schlussphasen. Da war ja dieses verrückte Spiel gegen Atletico unter anderem, wo es noch zwei späte Tore gab. Und da es ist eine der jüngsten Mannschaften der Liga. Also irgendwie, es klappt schon unter Neucoach Bordalas ganz okay. Haben ja auch Real Madrid lange geärgert mit dem Hugo Dudo-Tor. Aber trotzdem natürlich rund um den Verein viel Chaos und Aufruhr. Und ja, da gibt es irgendwie keine Anstalten von Peter Lim, dass da was dran geändert wird.
Finde ich aber gut, dass die Fans da weiter protestieren und immer wieder bei Heimspielen auf die Straßen ziehen oder durch die Straßen ziehen, auf die Straßen gehen und da ganz, ganz lautstarken und wahrnehmbaren Protest abgeben, finde ich ja aus Valencia-Sicht eine wichtige Sache, um ehrlich zu sein. Wir haben öfter darüber gesprochen, katastrophal, was Peter Lim da macht, wie so ein Diktator mit dem Verein, wie mit seinem Spielzeug umgeht. Valencia da natürlich komplett hemmt und ein sehr, sehr schlechter Einfluss ist. Und von daher finde ich das toll und bewundernswert, was die Valencia-Fans da so ausdauernd immer wieder machen. Denn diese Proteste gibt es ja immer wieder. Ich glaube, die gab es vor einem Monat oder zwei schon mal. Ja. Im Sommer ja sowieso. Also die geben nicht
auf. Plakate, die irgendwo gestaltet werden, aufgehängt werden. So. Ja. Irgendwas also ist immer.
Ja. Die Valencianos geben nicht auf. Und ich unterstütze das, um ehrlich zu sein. Also aus der Ferne. Weil, Peter Lim ist nicht der richtige Mann und sollte diesen Verein bitte, bitte schleunigst verkaufen. Ja. Wir hoffen das Beste für die Valencianos, aber ich fürchte, dem Lim ist das ziemlich egal.
Ja. Und dann, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber es gab eine große Szene, wo danach dann eben was passiert ist, was eher Seltenheit ist, im Sinne von, dass ein Verein sich danach öffentlich äußert, tweetet und gegen eine Schiedsrichterentscheidung schießt und sich da aufregt. Und das war eben dann der FC Elche, der sich aufgeregt hat über eine Szene, wo der Ball vermeintlich über die Linie ging. Die Bilder, TV-Bilder konnten es natürlich nicht hundertprozentig zeigen und der FC Elche hat sich da eben aufgeregt und auch gesagt von wegen, dass sie da mal wieder benachteiligt wurden, dass da mal wieder die Arbeit der ganzen Woche zunichte gemacht wurde. Ich habe es aber nicht gesehen. Was sagst du denn?
Also grundsätzlich sage ich, der eine Satz von dir ist Ironie. Mal wieder hat ein spanischer Verein hat sich auf Twitter geäußert und gemeckert. Das kommt ja ständig vor. Naja. Das machen sie schon gerne, die Spanier, da wirklich öffentlich.
Aber jetzt auch nicht jedes Wochenende.
Nein, jedes Wochenende nicht, aber das gehört in Spanien hier zur Polemik dann auch dazu, dass sich selbst Vereine da öffentlich äußern. Ich meine, die Schalke haben mal auch in Deutschland was Ähnliches gemacht und gemeckert, aber in Deutschland eigentlich normalerweise unvorstellbar, dass du gesagt so quasi andeutest, hey, ich wurde beschissen vom Schiedsrichter und so. Aber das hat Elche gemacht. Hintergrund ist folgender, in Spanien, in La Liga, gibt es keine Goal-Line-Technology, anders als in der Bundesliga. Die Spanier lösen das durch den VAR. Und wenn der das nicht erkennen kann, dann muss das wird halt so entschieden, wie entschieden wurde, nämlich weiterspielen, weil du es nicht hundertprozentig auflösen konntest, weil es diese bescheuerte Goal-Line-Technologie nicht, und nicht bescheuerte, diese wichtige,
sehr gut,
die gute, genau, Goal-Line-Technologie nicht gibt, wo halt einfach, ne, auf der Linie hier, wie auch immer, ein Lasersystem, ich weiß nicht, wie es funktioniert, gezogen wurde und dann vibriert die Arm, die Arm, sag ich schon,
die Uhr.
Die Uhr des Schiedsrichters an seinem Arm, das gibt's in Spanien nicht. Sondern er
erinnerst du dich letztens, Sheriff gegen Real Madrid, wo Toni Kroos so unter Latte und da, wo dann wirklich nur 2 Millimeter, wo der Ball hinter der Linie war.
Ja, ja, genau.
Dafür brauchst du diese
Technologie. Dafür brauchst du das. Das ist mit bloßem Auge nicht erkennbar und auch mit 17 Zeitlupen kannst du das nicht erkennen, weil du musst ja wirklich, du müsstest ja genau von oben das Lot quasi mäßig runter gucken, geradeaus, kannst du ja nicht von, also von der Unterkante der Latte müsstest du, ne, genau nach unten, kannst du nicht, also durch die Einstellung ist es nicht hundertprozentig auflösbar, deswegen hatte das Tor kein, also das Tor zählte nicht, weil, ne, nicht erkennbar, ich kann es dir nicht sagen, ob er drin war oder nicht, warum der Spanier, und ich kann dir auch nicht sagen, warum der Spanier auf die Goal-Line-Technologie verzichtet, also mal wieder La-Liga-Sachen, ne? Einfach.
Ja, La-Liga-Sachen, ja. Es sieht schon eher so aus wie, ja, eigentlich schon eher dahinter, jetzt weiß man ja nicht die Rundung des Balls, ob die da nicht doch irgendwie über, aber ich sag schon auch, wenn man eben nicht auf Wissenschaft setzt, wie Goal-Line-Technology und das eben mit dem menschlichen Auge versucht, also dem war, dann warum nicht da öfter mal auch im Zweifel für den Stürmer?
Ja, vor allem, weil so gesehen, wenn du es eh nur mit dem reinen Auge erkennen kannst, mit dem reinen Auge ist ja 95% des Balls mindestens hinter der Linie.
Ja.
So. Und dann kannst du ja schon sagen, naja, dann im Zweifel, ne, für die angreifende Mannschaft, wenn da 90% plus des Balles ersichtlich hinter der Linie sind, aber du weißt halt nicht, ob es 100% sind, weil ne, diese Krümmung kann ja immer noch auf der Linie gerade so sein. Aber ja, ohne Goal-Line-Technologie geht es halt nicht. Ich hoffe, sie führen es endlich mal ein, denn auch Barca in den letzten Jahren ja so, so häufig, auch im Pre-War-Zeitalter beschissen wurde. Ich glaube, unter anderem bei Betis war der Ball mal gefühlt einen Meter hinter Linie, im Mestalla bei Valencia gab es auch mal eine Szene, Weiterspielen angezeigt, katastrophale Entscheidung. Und jetzt stell dir vor, Elche steigt am Ende ab, so, weil ihnen da ne, ein Punkt oder was fehlen, dann wirst du wieder über die Szene sprechen.
Dann ist die Aufregung groß, ja. Ja, und dann gab es noch ein absolutes Partidazo an diesem Wochenende. Das ist teilweise, sind die Spieler da ziemlich ausgerastet. Es gab 7 Tore in Barcelona. Espanyol hat da Levante geschlagen und da müssen wir zuerst natürlich sagen, Glückwunsch an Levante. Sie sind jetzt alleiniger Rekordhalter. Sie haben ja vergangenes Wochenende gleichgezogen mit dem Rekord von 1998 von Sporting Gijón. Die blieben mal 24 Spieltage in Folge ohne Sieg. Jetzt steht Levante bei 25.
Aber Sporting hat es in einer Saison geschafft, glaube ich.
Ne? Nee, es war ein Spieltag noch von der...
Ach, war auch noch. Okay, weil Levante hat es jetzt eben zur Clarification. Ja. Für diejenigen, die sich wundern, wir sind doch erst 17 Spieltage. Ja. Es war saisonübergreifend. Also, ja. Aber ob
sie dabei haben sie ja zweimal geführt. Auf einmal steht es 2-1, dann macht Espanyol wieder das 2-2, dann führt Levante wieder mit 3-2 und trotzdem... Sollte das irgendwie nichts werden gegen den Aufsteiger, schon verrückt.
Weil du Glückwunsch sagst, weißt du, die freuen sich über ihren Rekord, ich bin mir nicht ganz so sicher.
Ja, man kann Fürth gratulieren für jetzt den ersten Bundesliga-Heimsieger, aber natürlich Levante nicht für diesen Rekord. Also es ist ja irgendwo tragisch, aber auch nicht ganz, sie sind ja irgendwo natürlich auch selbst schuld, weil auch da irgendwie es nicht so richtig läuft und haben den neuen Torjäger Soldado, der hat noch nicht getroffen in der Liga, jetzt den dritten Trainer und Liski, der war der Trainer der zweiten Mannschaft, der bleibt wohl jetzt auch, wurde wohl befördert, nicht nur interimsmäßig, also bleibt es erstmal bei 3 Trainern, aber auch da mal gucken, weil die sind natürlich weiter letzter, weiter natürlich ohne Sieg mit nur 8 Pünktchen aus 8 Unentschieden. Jetzt sind immerhin mal wieder ein paar Tore gefallen. Jorge de Frutos da, glaube ich, an allen 3 beteiligt. 2 vorbereitet, 1 selbst gemacht. Aber wenn du dann trotzdem noch 4 kassierst, sorry, das reicht halt nicht.
Ja, am Wochenende gibt es übrigens das Derby in Valencia. Levante empfängt den FC Valencia. Mal gucken, ob sie in Spiel 1 nach dem Rekord Nicht-Sieg, ob es dann vielleicht die 3 Punkte gibt. Ich glaube, da wird es hitzig.
Mal gucken. Mal schauen. Wir haben heute Montagabend natürlich erstmal noch Cadiz gegen Granada. Was haben wir noch am nächsten Wochenende? Sevilla gegen Atletico, auch kleines Partidazo. Samstag 20 Uhr, Barcelona empfängt Elche. Real Madrid ist gegen Cadiz dann am Sonntagabend im Einsatz und dann ist ja auch erstmal schon wieder Weihnachten angesagt. Wobei, ihr habt dann noch das Nachholspiel, ne? Gegen Sevilla ist das dann?
Korrekt.
22.
21. glaube ich, ist es. Ja. Genau, also Barca jetzt absolute Pflicht, 3 Punkte gegen Elche, da gibt es ja gar keine Ausreden. dann guckst du um 21 Uhr Movistar Plus und hoffst, dass Sevilla und Atletico unentschieden spielen, aus Barca Sicht, dass die sich die Punkte wegnehmen, dass du wenigstens ein bisschen aufholst auf hier die Champions League-Ränge. Oder vielleicht sogar, dass Sevilla gewinnt, dass du sagst, du, Platz 2 ist eh weg, komm, ich schnapp mir noch Platz 4 und hol irgendwie Atletico ein, ja. Und dann gegen Sevilla hast du dein Endspiel vor Weihnachten, wenn du so willst, so ein kleines, ne? Mhm. Ja, wird nicht langweilig. Also
wird nicht langweilig. Ja. Wird auch weiter spannend bei unseren Tiki-Taka-Tipps. Da geht der Spieltag aktuell noch an den Paul, der hat 20 Punkte geholt schon. Das ist ziemlich ordentlich. Ich habe auch 17 geholt immerhin, dadurch auf Platz 1 geklettert. Also kannst du mich mal wieder beglückwünschen. Wo bist du denn hier, Alex? Auf Platz 18, 19 sogar. Naja. Heute hast du ja noch ein Spiel, noch eine Chance.
Ja, der FC Barcelona des Tippens. Ne?
Nein, das hast du nicht verdient.
Naja, komm, aber 19. bin ich, das ist ja nicht gut.
Das ist Cadiz in dem Fall aktuell.
Das ist, wir sind ja mehr, also hochgerechnet ist es ja dann schon, ne? So, ich guck gerade mal, wie viel auf die Top 10, ja gut, Top 10 ist jetzt nicht so weit weg, 9 Punkte, aber trotzdem, auf Platz 1 sind es 19 Punkte. Also ja, Barca-mäßig unterwegs, ne? Kann man schon so sagen.
Das stimmt, ja. Ich habe noch einen Hinweis in eigener Sache. Wir bei Real Total, es war jetzt am Wochenende soweit, wir haben unseren Twitch-Kanal gestartet. Dort wird es jetzt erstmal die dritten Halbzeiten geben. Das war jetzt nochmal vor dem Bernabeu natürlich, weil ich dort war, auch mit zwei Gästen. Jetzt die nächsten dann natürlich wieder von zu Hause mit noch ein bisschen besserer Internetverbindung. Also solltet ihr irgendwie es noch nicht mitbekommen haben, aber habt einen Twitch-Account, dann gerne schon mal Real Total folgen. Da seid ihr schon mal auf dem Laufenden, wenn da irgendwie es vielleicht auch mehr Streams in Zukunft gibt, da müssen wir selbst mal gucken, aber die dritten Halbzeiten auf jeden Fall. Den Simon und Julian haben wir begrüßt. Haben wir sonst noch irgendwie was generell spanischer Fußball? Nö. Oder?
Ja, reicht ja, ne?
Reicht
ja. War ja genug Folge. Action hier angesagt.
Mit den ganzen Schnipseln von mir noch aus den Stadien nach meinem Fußballmarathon. Ja gut, dann vielen Dank mal wieder fürs Zuhören. Hoffen wir mal, dass es jetzt auch bei der Champions League Auslosung bleibt, dass die UEFA sich nicht doch nochmal anders überlegt. Sonst müssen wir nochmal neu aufnehmen. Aber nee, merci beaucoup fürs Einschalten. Wir sehen uns dann wahrscheinlich nächsten Montag wieder. Dann auch eher wieder früh und nicht wie jetzt abends durch das Champions League Chaos. Also euch eine gute Woche, liebe Leute, und hasta la próxima.
Hasta la próxima. Ciao, ciao. Servus.
Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.